Wenn du ein Grundstück und ein Haus besitzt, also ich meine, du hast es rechtmäßig erworben, du hast es gekauft und dann bist du eigentlich in der Annahme, dass es dir gehört. Nun, du fährst in den Urlaub, du kommst nach 2 Wochen aus dem Urlaub wieder und jemand anders wohnt in deinem Haus. Wildfremde Personen, die auch nicht mehr gehen wollen. Und wisst ihr was? Du darfst rechtlich nicht mal mehr in dein Haus gehen. Jeder von euch würde sagen, na, das kann ja nicht sein, ich habe dafür bezahlt, es ist meins, da kann ja jetzt nicht jemand einfach kommen und das übernehmen. In Spanien ist in den letzten Jahren durch die Gesetzgebung exakt das von der Regierung gemacht worden. Es ist möglich, dass wenn du nicht mehr zu Hause bist, jemand Wildfremdes in dein Haus einbricht, das ist dann auch nicht mehr schlimm, und das Haus besetzt. Du kannst nichts dagegen machen, selbst die Polizei darf die Leute nicht aus dem Haus holen und dir ist es verboten, dein eigenes Haus und Grundstück zu betreten. Du musst dich dann durch monatelange oder jahrelange Gerichtsprozesse durcharbeiten, bis du vielleicht dein Haus wiederbekommst. Und die Leute, die in diesem deinem Haus wohnen, dürfen in der Zeit machen, was sie wollen. Und wir würden sagen, das kann doch nicht wahr sein. Oder denkt mal darüber nach mit eurem Haus und morgen ist jemand anders da drin. Das ist doch nicht fair. Wir würden sagen, das ist Unrecht, das kann nicht sein. Wenn das mein Besitz ist, kann doch nicht einfach jemand anders kommen und machen, was er will. Bei dem Thema sind wir uns hoffentlich alle einig, auch wenn wir hier in Berlin sind. Es ist mein Haus und meine Wohnung und jemand Wildfremdes kann nicht kommen und irgendetwas machen. Aber wisst ihr, das ist ein gutes Beispiel für das, was wir im Buch Jona lesen. Und wir haben uns das in mehreren Predigten im Buch Jona schon angesehen. Gott ist der Herr. Er ist der Herrscher, er ist der Schöpfer. Ihm gehört alles. Es ist sozusagen sein Haus. Und wenn da jetzt jemand kommt und sagt, nee, ich will aber hier machen, was ich will und du kannst doch nicht einfach bestimmen, dann ist das eigentlich so wie bei den Hausbesetzern. Nein, es ist sogar noch schlimmer. Denn Gott gehört wirklich alles und er ist immer im Recht. Wir werden heute gemeinsam das Buch Jona abschließen. Und ich weiß, es ist schade. Es ist auch schade für mich. Ich habe es wirklich genossen, durch dieses Buch durchzugehen, das zu studieren. Und es ist erstaunlich, wie Gott durch die unterschiedlichsten Literaturgattungen, Erzählungen, Briefe, Berichte und so weiter zu uns redet. Wie er uns Prinzipien aufzeigt, wie er heute auch in unser Leben spricht. Wie er uns ermahnt und ermutigt und herausfordert, Dinge vorschreibt, aber auch Hoffnung gibt. In der heutigen Predigt werden wir uns nicht nur die letzten 2 übrig gebliebenen Verse ansehen, sondern wir werden wieder rauszoomen und uns den Kontext dieses Buches ansehen. Ihr seid jetzt gemeinsam mit uns durch dieses Buch gegangen und jede Erinnerung hilft uns, das, was wir gehört haben, wieder hervorzuholen und auch die richtigen Schlüsse dadurch zu ziehen. Um das zu machen, werden wir durch das Buch durchgehen und zwar mit dem Thema, welches wir durch das komplette Buch Jona sehen und was wir auch in den Propheten vor und nach Jona wiederfinden. Es ist Gottes Erbarmen. Und das ist genau das Problem, welches Jona hat. Matthias hat in der letzten Predigt schon aufgezeigt, wie Jona sogar zornig wird, weil Gott Erbarmen an den Bewohnern von Ninive zeigt. Jona, er hat ein Problem mit dem Erbarmen Gottes gegenüber den Feinden von Israel. Und er kann absolut nicht verstehen, warum Gott tut, was er tut. Nein, im Gegenteil, er meint sogar, im Recht zu sein, obwohl er eigentlich nichts zu sagen hat. Wir werden heute in 5 Schritten durch Jona und den Kontext gehen und mit den letzten 2 Versen starten. Wir starten sozusagen hinten und dann arbeiten wir uns ganz langsam, aber sicher raus. Und wenn wir das Buch Jona und den Kontext betrachten, dann sehen wir 5 Dinge, über die sich Gott erbarmt. Also Gott erbarmt sich erstens über Ninive. Zweitens erbarmt sich Gott über die Schiffsleute. Drittens erbarmt sich Gott über Jona selbst. Viertens erbarmt sich Gott über Israel und fünftens, Gott erbarmt sich über dich. Lasst uns gemeinsam mit den letzten zwei Versen starten. Des Zusammenhangs wegen werde ich noch einmal das komplette Kapitel 4 lesen. Jona Kapitel 4. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flut nach Tarsis zuvor, der Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr: Ist es recht, dass du so zornig bist? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Da entsandte Gott, der Herr, eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und um ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm. Als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg, da stach er den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind. Und die Sonne stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach: Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona: Ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er: Ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr: Du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich nicht bemüht hast und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstand und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu viel Vieh. Wir müssen uns hier noch einmal die Situation in Erinnerung rufen. Wenn ihr zurückdenkt an die erste Predigt, den großen Kontext, dann erinnert ihr euch vielleicht daran, dass diese Könige in Assyrien sehr grausam waren. Wir wissen das aus außerbiblischen Quellen, wir wissen das aus innerbiblischen Quellen. Hiskia zum Beispiel, durch die Belagerung, die uns beschrieben werden, wie Städte ausgehungert werden, und wie außerbiblische Berichte uns aufzeigen und auch Ausgrabungen, wie diese Könige sich mit geköpften Menschen abbilden lassen. Das Volk Israel war zu diesem Zeitpunkt schon geteilt. Nord- und Südreich, sie hatten teilweise sogar Feindschaft. Und während sich der Süden, Juda, hier noch ab und zu von bösen, ungeistlichen Königen erholte und sich zu Gott wendete, war der Norden nur noch böse gegen Gott. Und das ist auch der Grund, warum in den Propheten am Anfang beide gewarnt werden, aber das Nordreich besonders stark gewarnt wird und explizit Gericht angedroht bekommt. Später, 62 Jahre nach Jonas Tod, wird Samaria in die Hände der Feinde fallen und Israel, das Nordreich, wird in Gefangenschaft geführt. Warum? Weil Gott sie für ihre abgrundböse Sündhaftigkeit richtet. Das bedeutet, dem Nordreich ging es wirtschaftlich zu dieser Zeit gut, aber es war ein geistlicher, massiver Rebellion gegen Gott. Den Assyrern ging es vorher gut und sie waren eine Gefahr. Jetzt, zu dem Zeitpunkt von Jona, waren sie geschrumpft und eigentlich gerade nicht mehr die große Gefahr. Es war ruhig geworden und Israel fühlte sich geistlich über jeden Zweifel erhaben. Wenn jetzt Jona also als Kind seiner Zeit und als Prophet solch einen Zorn gegen Gott hat, dass er sogar überzeugt ist, völlig im Recht zu sein, dann müssen wir diesen Hintergrund bedenken. Diesen Hintergrund bedenken bedeutet nicht, dass Jona sündlos ist, dass er ja nicht anders konnte. sondern es bedeutet einfach nur, dass wir besser verstehen, was vor sich ging. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt ihm, er soll den Leuten in Ninive Gericht androhen. Und das war ja nichts Neues. Gott verfährt hier exakt genauso, wie er mit seinem Volk verfährt in den Propheten. Es wird gewarnt, es wird konstant angedroht, wenn ihr nicht umkehrt, kommt Gericht. Und sein Volk war beständig auf Abwegen unterwegs. Und Gott schickt Richter, er schickt Propheten, um Sünde anzuprangern, das Volk zur Umkehr aufzurufen. Und eindrücklich macht das der Prophet Joel in Joel 2, Abvers 12 klar. Er sagt, doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen. Mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig und langsam und langmütig und von großer Gnade. Und das Übel reut ihn. Wer weiß, ob er sich nicht abkehrt und es ihn nicht reut und er nicht einen Segen zurücklassen wird. Speis, Opfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Das sagt der Prophet Joel zu dem Volk Gottes. Und seht ihr, wie er das Volk zur Umkehr aufruft? Warum tut er das? Weil das Volk Gottes beständig auf Abwegen unterwegs war. Es hatte diese Aufrufe nötig. Sie sollen umkehren von ganzem Herzen. Wie soll das sichtbar werden? Mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Und warum sollen sie umkehren? Weil Gott was ist? Er ist gnädig und barmherzig und langmütig und von großer Gnade. Und das Übel reut ihn. Wer weiß, ob er sich wieder abkehrt und es ihn nicht reut und ob er nicht einen Segen zurücklassen wird. Das ist unter anderem das, was Gott durch seine Propheten am laufenden Band seinem eigenen Volk sagen lässt. Und das bedeutet, sie waren böse und sie hatten diesen Aufruf bitter nötig. Aber fällt euch etwas auf bei dem Aufruf von Joel an das Volk Gottes? Achtet nochmal auf das, was Joel sagt. Und dann überlegt, ob euch das bekannt vorkommt. Nochmal, Joel 2. Kehrt zu mir um von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig und langmütig und von großer Gnade und das Übel reut ihn. Wer weiß, ob er sich wieder abkehrt und es ihn nicht reut? Schlag bitte Jona Kapitel 3 auf. Jona hatte dem Volk ja verkündet. Zuerst war er weggelaufen, dann hat Jona dem Volk verkündet. Jona Kapitel 3, Abvers 5. Und jetzt achtet darauf, was Joel gesagt hat. Und die Leute von Ninive glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in Asche und er ließ aufrufen und sagen in Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen sich abwenden, jeder von seinem bösen Weg und vom Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden und es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Habt ihr bemerkt, wie ähnlich die Aussagen von Joel an das Volk Gottes sind und von dem, was hier die Leute in Ninive sagen? Durch Joel lässt Gott das verkünden an das Volk Israel und hier im Buch Jona sehen wir aber die Reaktion von wem? Von den Heiden, von den Feinden des Volkes Gottes. Gott ruft sein eigenes Volk zur Umkehr auf und sagt ihnen, dass er sich erbarmen würde. Und die Heiden, die den Israeliten doch so ähnlich waren, weil sie so viel Bosheit hatten, aber wisst ihr, was sie nicht hatten? Sie hatten nicht seit langer Zeit Propheten und Richter und das Wort Gottes. Aber sie reagieren sofort. Seht ihr das? Und was macht Gott? Er hält sich an das gleiche Versprechen, was er seinem Volk angekündigt hat. Um das nochmal zu unterstreichen, schaut mal in Kapitel 2, Vers 5. Was steht da? Und sie glaubten. Wem glaubten sie? Jona? Da steht, und sie glaubten Gott. Und Gott erbarmt sich über diese Menschen. Und danach kommt Jonas Zorn. Und was zitiert Jona hier in seinem Zorn? Er zitiert ebenfalls Joel und sagt, ich wusste das ja. Ich wusste ja, dass du gnädig und barmherzig und langmütig und von großer Gnade bist. Jona wusste ja, dass Joel schon und andere diese Bußaufrufe an das Volk gemacht hatten. Und er kannte den Charakter Gottes, aber er kam mit einer Sache nicht klar, dass Gott jetzt plötzlich auch Erbarmen über andere hat. Um Jona jetzt seine gute und einprägsame Lektion zu erteilen, haben wir in der letzten Predigt schon gesehen, dass Gott ihm diesen Wunderbaum gibt. Jona Kapitel 4, Vers 10. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu viel Vieh. Was soll dieses Ende hier? Nun, Gott erweist Jona einen sehr guten Anschauungsunterricht. Es war ja brütend heiß zu dieser Zeit. Ich habe letztens eine Doku gesehen, wo ein Fahrradfahrer durch alle möglichen Länder fährt und unter anderem fährt er durch den Irak. Also ganz in der Nähe fährt er im Übrigen vorbei, wo hier wahrscheinlich Jona war. Und er beschreibt dieses Wetter, was hier in Jona selbst beschrieben wird, und er sucht nach Büschen und nach Bäumen, wo er sich drunterlegen kann, weil ihm die Sonne so auf den Kopf sticht und es für ihn kaum auszuhalten ist. Und er erzählt, wie ihm das auf den Kopf schlägt. Und das sehen wir auch bei Jona. Der Mann war wirklich fertig von der Hitze. Und wir können das ja hier auch ein klein bisschen nachempfinden in dem Raum. Und dann wird er so richtig zornig. Und Gott? Gott redet nicht viel im Buch Jona. Er redet nicht viel direkt. Er gibt Jona zweimal einen Auftrag, dann in Vers 4 fragt er ihn, ob es recht ist, dass er zornig ist. Und dort ging es noch um den Zorn, den Jona hatte, weil Gott Erbarmen mit Ninive zeigte. Und hier in Vers 10, hier wird es noch spezifischer. Gott fragt ihn und sagt, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zürnst? Also erst war Jona zornig auf Gott wegen des Erbarmens und jetzt ist Jona zornig auf Gott, weil der Baum weg ist. Aber warum fragt Gott Jona, ob es recht ist, dass er über den Baum zürnen darf? Wenn ihr euch das kurz überlegt, Jona ist zornig wegen dieser Sache, dann lässt Gott den Baum wachsen, um ihm Schatten zu geben, dann nimmt er den Baum wieder weg. Und Jona hängt da in der Sonne und wir würden heute umgangssprachlich sagen, der hatte keinen Bock mehr. Und er antwortet sogar, mit Recht zürne ich bis zum Tod. Er meint also, dass er damit völlig im Recht ist. Aber wann wäre das der Fall, dass Jona wirklich völlig im Recht wäre? Es gibt nur eine Möglichkeit. Wenn Gott falsch liegt. Dann hätte Gott einen Fehler gemacht. Jona ist hier ein bisschen wie die Hausbesetzer. An wen denkt er denn? Er denkt nur an sich, merkt ihr das? Wie er nur daran denkt, wie es ihm geht? Und er ist völlig davon überzeugt. Er ist wirklich felsenfest davon überzeugt, dass er im Recht ist. Und dass alle anderen, inklusive Gott, hier gerade einen Fehler machen. Er ist so überzeugt, dass er sogar Gott anklagt. Wenn man ihm jetzt weiter die Fragen stellen würde, dann würde er wahrscheinlich stundenlang mit uns darüber diskutieren und sich fragen, warum denn niemand außer ihm versteht, dass das alles falsch ist. Er hat ein Weltbild, wie Gott agieren muss, beziehungsweise wem Gott sein Erbarmen zeigen soll und was mit den Heiden passieren muss. Und dieses Weltbild, was er sich zurechtgelegt hat, das hält er für so richtig und er ist so überzeugt davon, dass nur eine einzige Möglichkeit bleibt. Gott liegt gerade falsch. Man könnte sozusagen sagen, Jona versteht die Welt nicht mehr, dass Gott sogar jetzt falsch liegt. Und er muss sich als übrig gebliebener Hüter der Wahrheit jetzt mal darum kümmern, dass das ganz klar wird. Und wenn wir das lesen, dann sehen wir das auch. Wenn wir durch diesen Text gehen, dann sehen wir, wie Jona sich dieses Weltbild zurechtlegt. Okay, er versteht dann später, ja, ich muss nach Ninive gehen. Das ist ihm klar geworden. Und wenn ihr jetzt noch einmal in den Text schaut und über die vorherigen Verse nachdenkt, dann ist die Frage, wie handelt jetzt Gott an diesem Jona? Wie geht er mit diesem falschen Weltbild, oder wir müssten eigentlich sagen, wie geht er mit diesem falschen Gottesbild um? Wie reagiert Gott auf den Zorn von Jona? Gott stellt Fragen. Seht ihr das? Gott fängt nicht an zu diskutieren. Gott macht auch keine kapitellange Rechtfertigungsrede, sondern er stellt Jona Fragen. Warum? Nun, weil diese Fragen Jona helfen sollen, sein Herz, seine Beweggründe und seinen falschen Weg selbst zu erkennen. Gott agiert hier so, aber er tut es in der ganzen Schrift an sehr vielen Stellen. Er macht es bei Adam und Eva. Wo bist du? Wer hat dir mitgeteilt, dass du nackt bist? Was hast du da getan? Er macht es bei Kain. Warum bist du so ergrimmt und warum hat sich dein Angesicht gesenkt? Wo ist dein Bruder? Er macht es bei Mose. Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub oder sehend oder blind? Er macht es bei Hiob. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Kannst du Blitze entsenden, dass sie hinfahren, dass sie zu dir sagen, hier sind wir? Wer will den will der Tadler mit dem Allmächtigen rechten? Er macht es bei Petrus. Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Es ist eine von Gott eingesetztes Mittel, um Menschen die Möglichkeit geben, Buße zu tun und umzukehren. Es ist ein Mittel, um durch die Fragen das eigene Verhalten, das eigene Denken zu reflektieren und das Problem selbst zu erkennen. Und das ist im Übrigen auch Teil von Gottes Erbarmen, wie er mit uns Menschen umgeht. Und für uns ist das übrigens auch eine gute Möglichkeit, um Menschen zu helfen, um Punkte zu verstehen. Denn mit Fragen muss die andere Person über diese Sache nachdenken. Sie muss sich selbst reflektieren. Und wir geben so die Möglichkeit, dass die Person selbstständig merkt, wenn sie zum Beispiel falsch liegt oder wenn sie nicht im Einklang mit Gottes Wort lebt. Aber genau wie bei uns gibt es auch in der Schrift Reaktionen auf dieses Mittel. Und es gibt unterschiedliche Antworten. Adam und Eva, sie schieben die Schuld auf jemand anders. Kain, er ignoriert Gott. Mose, er bittet trotzdem um einen Helfer. Hiob, er bereut sein Verhalten. Petrus, er erkennt seine Schwachheit. Und Jona? Nun, Jona bei der ersten Frage antwortet erst gar nicht. Und jetzt in der zweiten Frage sagt der Gott sehr deutlich, dass er im Recht ist. Schaut mal an das Ende von Vers 9. Er sagt, mit Recht zürne ich bis zum Tod. Was soll man da noch machen? Er bleibt bei seinem Welt- oder Gottesbild und er ist völlig überzeugt, dass er mit seinem Denken und Handeln richtig liegt. Aber wisst ihr was? In den letzten Versen wird eines ganz klar. Nicht er liegt richtig, sondern Gott erbarmt sich über Ninive. Und das ist das erste Erbarmen, was wir sehen. Gott erbarmt sich über Ninive. Nun, Gott stellt diese eine letzte Frage und das ist bei diesem Buch so besonders interessant, weil kein einziger Leser die Reaktion von Jona bekommen wird. Was Gott hier macht, er verfolgt gleichzeitig zwei Ziele. Erstens, er stellt Jona vor jetzt eine noch genauere Frage, um sein falsches Denken und Verhalten zutage zu fördern. Und er lässt alle Leser ebenfalls mit dieser Frage zurück und fordert automatisch zum Nachdenken darüber auf, was wir machen würden, wenn wir darüber nachdenken, wo bei uns selbst Dinge zu korrigieren sind. Jona 4, die Verse 10 bis 11. Da sprach der Herr: Du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich noch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast. Du hast Mitleid über den Rizinus. Warum sagt er das? Was ist die Absicht? Nun, wer hat denn den Baum wachsen lassen? Gott hat ihn wachsen lassen. Da entsandte Gott, der Herr, eine Rizinusstaude. Steht im Text. Der Herr ließ den Baum wachsen. Warum? Um Jona von seinem Missmut zu befreien. Jona hatte rein gar nichts damit zu tun. Er hat nur da gesessen. Aber jetzt sagt er, ich habe ein Recht darauf. Und das ist genau der Knackpunkt. Jona sagt, ich habe ein Recht auf das unverdiente Erbarmen Gottes. Egal wie ich mich verhalte, egal was ich tue, wenn es mir nutzt, habe ich ein Recht darauf. Und wenn Gott es mir nimmt, dann habe ich auch ein Recht darauf, zornig zu werden. Durch die Frage stellt Gott Jona diese Tatsache vor Augen. Und dann kommt direkt die Nachfrage in Jona 4, Vers 11, letzter Vers. Und ich, Gott spricht über sich, und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive? Sozusagen, also Jona, wenn du dich hier selbst bemitleidest, weil die Sonne gerade etwas heiß auf deinen Kopf scheint, sollte ich, der Gott, der seit Anbeginn Erbarmen ausübt, denn nicht auch Erbarmen mit dieser Stadt haben? Und Gott stellt hier Jona im Kontrast zu Ninive. Seht ihr das? Wir haben auf der einen Seite Jona mit seinem Verhalten und wir haben auf der anderen Seite Ninive. Und Gott macht diesen Kontrast und er legt diesen Kontrast Jona hin. Und er sagt sozusagen, du erbarmst dich über den Wunderbaum, also nach dem Motto, es geht um deine Befindlichkeit und ich sollte nicht Erbarmen haben mit einer Stadt, wo alleine 120.000 Kinder sind. Dieses rechts und links nicht unterscheiden, das bedeutet, ja, das sind Menschen, die noch nicht so alt sind, insgesamt rechnet man mit bis zu 600.000 Menschen in dieser Stadt. Und jetzt überleg mal, was hier gerade für Jona verglichen wird. Er sagt, dir ist heiß, mit dir soll ich Erbarmen haben, diese Menschen gehen in die Hölle, aber ich soll kein Erbarmen zeigen, obwohl sie umgekehrt sind. Versteht ihr, vor was Jona hier gestellt wird mit dieser Frage? Und das ist das große Erbarmen. Das ist dieses große Erbarmen, was Gott mit Ninive zeigt und an Ninive zeigt und was er Jona lehrt. Sein Erbarmen erstreckt sich nicht nur auf einen kleinen Teil, so wie Jona es gerne hat, sondern Gott macht hier klar, er zeigt auch Erbarmen mit den Heiden. Und ja, das ist auch nichts Neues. Aus dem Bund mit Abraham wissen wir, dass das von Anfang an Gottes Absicht war. Er sagt in 1. Mose 12, 1 bis 3, dass er Abraham zu einem großen Volk machen wird, er wird ihn segnen und zum Ende sagt er, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf dieser Erde. Gott will also Abraham und seine Familie und also auch die Nachkommen, das Volk Israel, benutzen, um die Nationen zu segnen. Und das ist die Schlüsselaufgabe und die Verantwortung Israels. Es ist ein Mittel, um diesen Segen fließen zu lassen. Und wir haben uns nochmal daran erinnert, nicht alle sollen Israel werden, sondern Israel ist das Mittel, das Gott benutzt, um diesen Segen fließen zu lassen, zu allen Geschlechtern. Und was macht Gott? Er hält sein Versprechen und lehrt Jona hier, dass er Erbarmen auch mit den Heiden hat. Und Jona steht damit vor einer Frage, genauso wie die Pharisäer von Jesus vor eine Frage gestellt wurden. Eine Frage, die nur eine richtige Antwort zulässt, aber nicht nur das, sondern diese Frage sorgt dafür, dass du entweder gar nicht antwortest und wenn du antwortest, musst du umkehren und Buße tun. Als der Herr die Pharisäer einmal vor solch eine Frage stellt, ihr erinnert euch vielleicht aus den Evangelien, da überlegen sie und denken, okay, wenn wir so antworten, na, dann kommt das raus. Und wenn wir so antworten, dann passiert das. Also machen wir gar nichts. Und der Herr sagt, dann bekommt ihr auch keine Antwort. Und so eine Frage ist diese Frage, die Jona hier gestellt bekommt. Es ist sozusagen eine Zwickmühle, aus der keine Fluchtmöglichkeit besteht. Entweder Jona sagt, nein, du sollst kein Mitleid haben, aber dann würde er ganz deutlich machen, dass er sich über Gott stellt und dass Gott mit seinem Erbarmen nichts zu melden hat. Oder er muss eingestehen, dass er falsch liegt und sich darunter demütigen. Wie hat er geantwortet? Wir wissen es nicht. Aber eines wird im Buch Jona sehr klar. Gott bestimmt wie und über wen er sich erbarmt. Und Gott erbarmt sich über die Böse und er gibt Raum zur Buße. Und das bei dieser bösen Vergangenheit, die die Menschen in Ninive hatten. Und die Bosheit, die so groß war, dass sie vor Gott gekommen war. Nun, was sind Fragen, die du dir stellen kannst? Und über die du nachsinnen kannst und überlegen kannst und anwenden kannst. Wie reagierst du auf Korrektur durch Gott oder andere Geschwister? Ist es recht, dass du zum Beispiel zürnst oder ablehnt wirst oder flüchten willst? Oder reflektierst du dein Denken und dein Verhalten? Eine weitere Frage. In Situationen, wo du dich im Recht fühlst, hast du biblisch gesehen wirklich ein Recht? Oder willst du es nur gerne haben? Eine weitere Frage. Zeigst du Erbarmen nur mit Leuten, wo du es für angemessen hältst, die du gut leiden kannst? Oder kommst du dem biblischen Standard für einen Christen nach, herzliches Erbarmen mit anderen zu haben, auch wenn du sie oder sie dich nicht mögen? Wie geht es weiter? Nun, Gott erbarmt sich nicht nur über Ninive, sondern Gott erbarmt sich auch über die Schiffsleute. Ja, auch die Schiffsleute sind im Plan von Gottes Erbarmen drin. Wir wissen ja, Gott passiert nie etwas zufällig. In Kapitel 1 hatten wir uns den großen Sturm angesehen und wie Gott mit Jona arbeitet, oder eher gesagt an Jona arbeitet, um ihn zur Umkehr zu bringen. Wir haben aber auch gesehen, wie die heidnischen Schiffsleute zum Glauben kommen. Jona 1, die Verse 14 bis 16, da könnt ihr das nachlesen. Da rufen sie zu dem Herrn und wisst ihr, was sie sagen? Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Seht ihr das? Diese Schiffsleute, sie erkennen sogar das, was Jona in der letzten Frage eigentlich auch erkennen muss. Gott hat getan, was ihm gefällt. Und sie sehen das. Und sie sagen Gott das sogar. Sie wissen, Gott handelt, wie er möchte. Und es ist sein Haus. Er macht alles, was ihm gefällt darin, was nach seinem Charakter ist. Und so kommen diese Männer nichtsahnend in diesen einseitigen Krieg von Gott gegen Jona, gehen dabei beinahe als Kollateralschaden drauf. Aber wisst ihr was? Bei Gott gibt es keine Kollateralschäden. Wenn er handelt, dann ist er fähig, gleichzeitig das Weltgeschehen zu lenken und trotzdem in den Beziehungen untereinander ebenfalls seinen Plan entsprechend auszuführen. Es ist kein Kollateralschaden, es ist kein Zufall mit den Schiffsleuten. Er kommt nicht nur mit Jona zu seinem Ziel, sondern auch mit den heidnischen Seefahrern, die einen Götterglauben hatten und die sich plötzlich als Nutznießer dieses göttlichen Erbarmens wiederfinden. Und somit wird Jona dort schon zum unfreiwilligen Segensspender für diese Seefahrer. Aber es ist nicht nur Ninive. Es sind nicht nur die Seefahrer, über die sich Gott erbarmt und wo er sein Erbarmen zeigt, sondern es ist Jona selbst. Ja, auch Jona bekommt Gottes Erbarmen. Und vielleicht stutzen ja ein paar von euch und fragen sich, wo bitte sehen wir Gottes Erbarmen bei Jona? Ich meine, Sturm, fehlende Rizinusstaude und muss die ganze Zeit lange Strecken laufen und Leuten was verkündigen, wo er es nicht will. Nun, es fängt schon in Kapitel 1 an. Denn was macht denn Jona? Gott gibt Jona einen Auftrag und was macht Jona? Er rennt weg. Er reagiert nicht mal darauf. Und hätte Gott nicht das Recht gehabt, Jona sofort zu versenken? Ja, Gott hätte das Recht gehabt. Denn Jona war absolut ungehorsam, gab es gar keine Frage. Aber Gott zeigt Erbarmen darin, dass er an Jona arbeitet. Gott verfolgt ein Ziel mit Jona. Und das konnten wir auch in den letzten Predigten schon immer wieder sehen. Er wendet seine Korrektur an. Aber es ist Gottes Erbarmen, welches er ausübt. Gott lässt Jona nicht direkt sterben, sondern er führt ihn zur Umkehr. Und nicht nur das. Im Kapitel 4 haben wir davon gelesen, dass Jona zornig wird gegen Gott, dass Jona Gott sogar ignoriert. Den Herrn, den Herrscher von Himmel und Erde, er ignoriert ihn einfach. Und was tut Gott? Gott bestellt einen Wunderbaum, um was zu tun? Was tut Gott mit dem Wunderbaum? Um Jona von seinem Missmut zu befreien. Seht ihr das? Jona ignoriert Gott und Gott schickt einen Baum, damit Jona Schatten hat. Versteht ihr? Jona, Gott ist mit Jona nicht am Ende. Er arbeitet kontinuierlich an Jona. Er stellt Fragen, um ihn zur Umkehr zu führen. Er nutzt harte Umstände wie den Sturm und den Fisch, aber er benutzt auch entlastende Elemente wie den Wunderbaum, um seine Herzenshaltung, die falsch ist, aufzuzeigen. Und gerade dann, als er ihm den Baum gibt und den Baum wieder nimmt, hilft das sogar, seine Herzenshaltung noch besser zu sehen. Der Kontrast ist noch größer. Das komplette Handeln Gottes mit Jona selbst ist von Erbarmen geprägt. Okay, woher wissen wir das, dass es wirklich Erbarmen ist? Wir gucken uns an, was passiert, wenn Gott kein Erbarmen mehr hat. In Hesekiel 7, das ist eine der vielen Stellen, bekommt das Volk die Ankündigung, dass Gottes Erbarmen endet. Kurz darauf wird es komplett in Gefangenschaft geführt. Hesekiel 7, die Verse 8 bis 9. Da sagt Gott: Nun gieße ich bald meinen Grimm über dich aus und vollende meinen Zorn an dir. Ich will dich nach deinen Wegen richten und alle deine Gräuel über dich bringen. Mein Auge soll dich nicht verschonen und ich will mich nicht erbarmen, sondern dir vergelten nach deinen Wegen und deine Gräuel werden in deiner Mitte sein. Und so sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin, der die Schläge austeilt. Habt ihr gesehen, was passiert, wenn Gott seine Erbarmen zurückzieht? Aber das sehen wir bei Jona nicht. Ganz im Gegenteil, es ist Gottes Erbarmen, es ist völlig unverdient und niemand hat ein Recht darauf. Und das haben wir auch schon in der Antwort Gottes an Jona mit dem Baum gesehen. Und trotzdem durchzieht eben dieses Erbarmen Gottes das komplette Buch Jona, auch an Jona selbst. Fragen, die du dir stellen kannst. Wo denkst du falsch über Gott? Vielleicht, weil deine Umstände hart sind und du vergisst, dass Gottes Erbarmen reichlich ist. Eine zweite Frage. Wo benutzt Gott Umstände in deinem Leben, um dir zu helfen? Vielleicht sind die Umstände hart, aber um dir deine Herzenshaltung zu offenbaren. Drittens, wie reagierst du auf Gottes Korrektur? Reagierst du mit Zorn? Mit Flucht? Wir haben jetzt schon langsam rausgesucht. Wir haben ein bisschen mehr Überblick wieder über das Buch bekommen. Gott erbarmt sich in diesem Buch über Jona, über die Schiffsleute, über Ninive. Und genau das ist das Problem, welches Jona hat. Er will nicht, dass jemand anders Gottes Erbarmen und Gnade bekommt. Jemand sagte mal, Hiob hatte ein Problem mit dem Gericht Gottes, Jona hat ein Problem mit der Gnade Gottes. Und das lässt uns noch einmal zu dem Schluss dieses Buches kommen. Wer sind denn eigentlich die Leser? Nun, zuallererst sind es die Juden. Es ist das Volk Gottes, welches dieses Buch gelesen hat und liest, vor dem Exil und danach. Und dann sind es natürlich auch die Christen seit der Zeit Jesu. Und wenn wir daran denken, dann stellt sich die Frage, was hat Gott hier mit diesem abrupten Ende überhaupt vor? Und wie hat diese Frage einen Einfluss auf die Leser? Und damit kommen wir zum vierten Punkt. Gott hat Erbarmen auch mit Israel. Ich möchte noch einmal mit Joel 2, Vers 12 starten. Aber auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten, mit Wein und Klagen. Und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte und lässt sich des Übels gereuen. Hier ruft Gott sein Volk auf, umzukehren. Aber was passiert? In dem Propheten Amos, der wahrscheinlich ein Zeitgenosse Jonas war oder kurz danach geschrieben hat, lesen wir, was passiert. Allein in einem Kapitel, in dem Kapitel 4, zeigt Gott auf, dass obwohl er sein Volk unter harte, korrektive Maßnahmen stellt, dieses Volk nicht zu ihm umgekehrt ist. 5-mal wiederholt er in einer Reihenfolge direkt nacheinander: Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Alleine 5-mal in einem Kapitel. Das Volk Gottes hatte sich im Laufe der Zeit immer weiter von Gott entfernt. Und dann kommt unter anderem die Aussage, die wir in Hesekiel gelesen haben, dass Gott sich nicht mehr erbarmt. Sein Volk wird gefangen geführt. Aber wisst ihr was? Wie wir seit dem Alten Testament schon gelesen haben, immer und immer wieder sehen wir, dass Gott sich immer wieder doch zu seinem Volk wendet und sich erbarmt. Weil er ja den einseitigen Bund mit Abraham gemacht hatte. Und er hatte versprochen, was mit seinem Volk passiert. Es würde niemals völlig zerstört werden. Auch wenn es Zeiten in der Gefangenschaft war und wenn es zeitweise so aussehen würde, als wäre es vernichtet, hat Gott Erbarmen mit seinem Volk. Und dieses Erbarmen, es wird nicht aufhören. Heute ist Israel zum Beispiel ein vollkommen säkularer Staat. Jesus wird immer noch abgelehnt. Sie haben nichts mit dem zu tun. Aber es wird ein Zeitpunkt kommen, wo Gott sich wieder über sie erbarmen wird. Und wir lesen das schon, nicht in den Propheten, nicht in den Psalmen, nicht bei Hiob, sondern schon in 5. Mose. 5. Mose 30. Es wird aber geschehen, wenn all diese Worte über dich kommen werden, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter all den Heidenvölkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat. Und wenn du umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen. Und er wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat. Und wenn du auch bis an das Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen haben. Und du wirst es in Besitz nehmen. Und er wird dir Gutes tun und dich mehren als mehr als deine Väter. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, dein Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. 5. Mose. Und das ist, weil Gott einen einseitigen Bund mit Abraham gemacht hat. Gott wird sich über sie erbarmen. Wenn also der Israelit Jona gelesen hat und im Exil oder danach war, dann war es das, was er lernen sollte. Gott hat Erbarmen. Sie konnten sehen, dass, obwohl Jona ungehorsam war, und was ja genauso typisch für Israel war, er lebte ja in seinem Leben im Prinzip das Muster, was Israel schon lebte. Dass Gott sein Erbarmen aufrecht hält, aber nur aus einem Grund, weil er es versprochen hat. Aber er würde sie unter harte Umstände bringen, um sie zur Umkehr zu leiten. Und genau so tadelt der Herr Jesus auch die Pharisäer. Zu dieser Zeit war das Volk eigentlich schon völlig abgewichen. Und Jesus setzt selbst die Geschichte mit Jona ein, denn die Pharisäer, sie wollten weder Erbarmen ausüben, noch selbst Erbarmen haben. Sie waren erbarmungslos. Der Jesus spricht sie darauf an und sagt, ihr verzehntet sogar den Kümmel, aber ihr habt kein Erbarmen. Und sie wollten auch Gottes Erbarmen nicht, als Jesus Christus auf diese Erde gekommen war. Nein, sie wollten bei ihrer Herzenshärte bleiben. mit ihrem falschen Welt- und Gottesbild. Und trotzdem wird Gott seine Verheißung einhalten und wird sich einmal wieder über sein Volk erbarmen. Fragen, die du dir stellen kannst. Wo gibt es Dinge in deinem Leben, wo du genau weißt, du sollst umkehren? So wie Gott hier zur Umkehr aufgerufen hat. Und obwohl du weißt, Gottes Erbarmen ist da. Und die Frage ist, tust du es? Wisst ihr was, Gottes Erbarmen, es erstreckt sich noch viel weiter. Gott erbarmt sich über Ninive. Gott erbarmt sich über die Seeleute. Gott erbarmt sich über Jona. Wir sehen im großen Kontext, Gott wird sich wieder und hat sich über Israel erbarmt. Aber Gott erbarmt sich auch über uns. Er erbarmt sich über dich. Epheser 2, Abvers 4. Da schreibt Paulus, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Gott hat uns mit Christus lebendig gemacht. Und das ist nichts anderes als sein großes Erbarmen. Gott erbarmt sich über wen er möchte. Paulus sagt das schon im Römerbrief. Und so sehen wir, wie weit Gottes Erbarmen geht. Er hat nicht mal seinen eigenen Sohn Jesus Christus verschont, der ans Kreuz gegangen ist, der Mensch geworden ist, der stellvertretend für Sünder gestorben ist. Jesus Christus, der Sohn Gottes, er ging freiwillig an das Kreuz. Warum? Aus lauter Erbarmen. Hatten die Menschen in Ninive verdient, dass Gott sich über sie erbarmt? Nein. Hatte Jona es verdient? Ihr habt jetzt genug von Jona mitbekommen. Hatte Jona es verdient, dass Gott sich über ihn erbarmt? Nein, er hatte kein Recht darauf. Hatten die Seeleute das verdient, dass Gott sich über sie erbarmt? Nein, sie waren ja Götzendiener. Hatte das Volk Israel es verdient und hat es das verdient, dass sich Gott über sie erbarmt und erbarmen wird? Nein, sie sind nur abgewichen. Hattest du es verdient, dass Gott sich über dich erbarmt? Hattest du ein Recht darauf? Hattest du ein Recht, dass Jesus Christus für dich stirbt? Dass er für dich wieder aufersteht? Dass er deine Schuld vergibt? Dass er dich gerecht spricht? Hast du ein Recht darauf? Oder hast du ein Recht darauf gehabt? Nein. Nein. Das Einzige, was wir verdient haben, ist der Tod. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir hatten die Hölle verdient. Nichts anderes. Verdient, völlig verdient. Nicht ein Punkt, wo wir hätten sagen können, aber ich habe doch ein bisschen Recht, in den Himmel zu kommen. Meine Eltern sind doch immer in der Gemeinde. Ich bin doch immer in der Gemeinde. Ich habe doch so viele gute Taten getan. Nein, der Lohn, den jeder bekommen wird, der nicht an Jesus Christus glaubt, ist die Hölle. Aber Gott hat sich erbarmt. Er hat die Lösung für unsere Probleme gegeben. Er hat die Lösung für unsere Sünden gegeben. Und das ist Jesus Christus. Und das ist völlig unverdient. Nichts an all dem ist verdient. Nichts von all dem hatten wir ein Recht darauf. Und denk mal nach, was das bedeutet. Wenn du gerettet bist, dann hattest du kein Recht darauf, sondern Gott hat sich über dich, er hat was getan? Er hat sich erbarmt. Er hat sich erbarmt über dich und er tut es immer noch. Wenn du gläubig bist, er erbarmt sich immer noch über dich. Und wisst ihr, der Liederdichter Karl Bernhard Galf, er schrieb irgendwann nach 1761 in einem Lied die dazu passenden Zeilen. Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen. Hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht. Das ist meine Zuversicht. Das ist das Erbarmen unseres Gottes, das er mit uns immer noch hat. Und doch die letzte Frage, sie steht immer noch im Raum. Sie ist immer noch relevant für uns heute. Sie ist immer noch offen. Die Frage, die Gott Jona stellt. Und wenn wir uns den großen Überblick angesehen haben, wie Gott sich über so viele erbarmt und das unverdient, wie Gott mit dir und mir gehandelt hat und uns gerettet hat, stehen wir doch vor genau dieser Frage, vor der Jona stand. Sollte sich denn Gott nicht auch über andere erbarmen? Und daraus resultiert, solltest du nicht Erbarmen mit anderen haben? Wir denken so oft, wie konnte Jona nur sowas tun? Manchmal sagen wir so, sei wie David, sei wie Petrus. Bei Jona würden wir sagen, sei nicht wie Jona. Aber eigentlich sind wir so ähnlich wie Jona. Da sind die Geschwister in der Gemeinde und ihr seid nicht einer Meinung. Oder die haben nicht genau so die Sachen gemacht, wie es deinen Erwartungen entspricht. Und wie ist deine Reaktion? Ist es Zorn? Vielleicht auch nur innerlich. Oder bist du sogar ungehalten? Vielleicht pumpst du die Leute sogar an. Oder hast du Erbarmen? Zu erbarmen, so wie Gott es auch hat. Wisst ihr was? Wir werden im Kolosserbrief sogar aufgefordert, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, was zu haben? Herzliches Erbarmen. Wir sollen es anziehen. Es ist eine Frucht des Geistes. Und ja, auch für Leute, die dich nerven. Es gibt so ein Gleichnis von einem Mann in den Evangelien, der hatte riesige Schulden erlassen bekommen. Und der wiederum, der die Schulden erlassen bekommen hatte, er hatte jemanden, der bei ihm ein bisschen weniger Schulden hat. Und er wird so böse über ihn und versklavt ihn sozusagen, obwohl er doch so viel vergeben bekommen hatte. Und so gleichen wir doch oft eher Jona, als dass wir Gottes Eigenschaften widerspiegeln. Auch wir nehmen Gottes großzügiges, reichliches Erbarmen dankend gerne für unser Leben an. All die Probleme, die wir noch haben, die Dinge mit dem ungehobelten Charakter oder wo wir ja noch ein bisschen schwierig sind, die sind ja nicht so schlimm. Und vielleicht denkst du sogar, du hast ein Recht darauf. Aber die anderen, das kann ja nicht sein. Also wir nehmen das Erbarmen gerne an, vergessen aber dabei, dass das gleiche Erbarmen, was Gott uns erwiesen hat, er auch meinen Geschwistern erwiesen hat. Und die letzte Frage aus Jona, sie muss uns eine Warnung sein und ruft dir das Folgende in Erinnerung. Erstens, wie groß ist das Erbarmen Gottes mit dem bösen Ninive? 600.000 Leute, die waren so böse, dass es zu Gott emporgestiegen war. Wie groß ist das Erbarmen Gottes mit den gottlosen Schiffsmännern gewesen? Wie groß ist das Erbarmen Gottes mit dem störrischen Jona gewesen? Wie groß ist das Erbarmen Gottes mit dem abtrünnigen Israel? Wie groß ist das Erbarmen mit deinem Bruder und mit deiner Schwester in der Gemeinde, dass er sie gerettet hat? Und wie riesig ist das Erbarmen Gottes mit dir, dass er dir alle deine Sünden vergeben hat, dich gerecht gesprochen hat, dass du sein Kind bist und trotz deines Versagens er immer noch an dir arbeitet. Und wenn du diese Frage beantwortet hast, dann denk nochmal über deine Handlungen, deine Gespräche, deine Anleitung, deine Erziehung, deinen Ehepartner, deine Nachbarn, deine Pastoren. Du könntest ausfüllen. Und. Denk darüber nach. Denk an diesen Sonntag oder die letzte Woche. Denk an Situationen, die anders waren, als du es gerne gehabt hättest. Wo bildlich gesprochen die Sonne zu heiß auf deinen Kopf gebrannt hat. Fällt dir eine Situation ein? Jetzt denk noch einmal über die Fragen nach. Wie groß ist das Erbarmen Gottes mit dem bösen Ninive gewesen? Wie groß ist das Erbarmen Gottes mit den gottlosen Schiffsleuten gewesen? Wie groß ist das Erbarmen Gottes mit Jona selbst gewesen? Wie groß ist das Erbarmen Gottes mit Israel? Wie groß ist das Erbarmen Gottes mit deinen Brüdern und Schwestern? Und wie riesig ist das Erbarmen Gottes mit dir, dass er dich gerettet hat? Was verändert sich? Sollte Gott denn nicht etwa auch sich über andere erbarmen? Lasst uns beten. Großer und heiliger Gott, dein Erbarmen ist so groß mit uns. Und wenn wir ehrlich sind, dann muss dein Erbarmen auch reichlich mit uns sein, denn wir sind so verdorben gewesen, dass wir nichts anderes als dieses große Erbarmen nötig haben. Und Herr, wie lehrst du uns durch den Propheten Jona, wie groß dein Erbarmen ist? Und wie du entscheidest, über wen du dich erbarmst und über wen nicht. Aber wir wollen dich preisen dafür, dass dein Erbarmen mit uns so reichlich ist, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast auf diese Erde, um uns zu retten. Danke, dass du dich über uns erbarmt hast, über uns nichtige Menschen. Aber danke auch, dass dein Erbarmen so groß ist, Herr, dass du uns nicht mehr loslässt. Und ich bete, Herr, für alle, die heute hier sind, die immer noch in Rebellion zu dir leben, die keine Kinder Gottes sind, dass du sie errettest, Herr, dass du dich erbarmst über sie und dass sie es schmecken, wie groß dein Erbarmen ist. Und ich erbete für uns als Gemeinde, Herr, dass wir Erbarmen untereinander haben, dass wir herzliches Erbarmen haben, wie du Erbarmen mit uns hattest, dass es unsere Herzen verändert und dass wir dich damit widerspiegeln, und deinen Charakter widerspiegeln und dich groß machen, Herr. Wir beten dich an, preisen deinen Namen, du Erbarmer. Amen.